Abend. Wir haben gerade eben die Videokonferenz als Europäischen Rat beendet, beziehungsweise den ersten Tag beendet. Morgen wird es noch mit Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik weitergehen. Und morgen früh wird auch Jens Stoltenberg da sein. Aber der Teil heute war sicherlich der, der uns alle besonders bewegt, weil wir über die Fragen der Corona-Pandemie gesprochen haben. Es ist etwas, was natürlich alle Mitgliedstaaten noch sehr, sehr stark umtreibt, mit unterschiedlichen Situationen. Ganz besonders schwer betroffen sind die Länder Tschechische Republik und die Slowakei, aber auch Ungarn hat darüber berichtet, dass sie eine schwierige Situation mit einer dritten Welle erwarten. Alle sind sehr beeinflusst von der britischen Mutante, aber auch von anderen Mutationen, und die Länder wie Irland zum Beispiel oder Portugal, die jetzt ja sehr, sehr hohe Inzidenzen hatten und sehr schwierige Situationen durchlebt haben, sind äußerst vorsichtig, auch was die Öffnungsstrategien anbelangt. Wir haben uns zuerst heute unterhalten über das, was uns natürlich allen Hoffnung gibt, die Impfaktionen und die Impfstoffproduktion. Natürlich ist es so, dass die Impfaktion langsam angelaufen ist, aber ich habe darauf hingewiesen, dass wir schon in wenigen Wochen auch logistisch alles vorbereiten müssen, um die zur Verfügung gestellten Impfstoffe auch wirklich zu verimpfen. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat darüber berichtet, was die Firmen zugesagt haben, und sie hat dann noch einmal darauf hingewiesen, dass wir uns darauf einstellen müssen, das war auch allgemeine Meinung, dass durch die Mutationen wir vielleicht über längere Zeit, also über viele Jahre, auch in der Lage sein müssen, immer wieder Impfungen mit Anti-Corona-Impfstoff durchzuführen, so wie wir das ja von der Grippeimpfung auch kennen. Und in diesem Zusammenhang hat die Kommission jetzt eine Taskforce unter Leitung des Kommissars Breton gebildet und will den sogenannten HERA-Inkubator schaffen. Das heißt also eine Einheit, die sowohl Ausschreibungen für Produktionsanlagen machen kann, als auch Forschung machen kann in Richtung der Mutationen. Die Kommission wird in den nächsten Monaten das entsprechende institutionelle Modell entwickeln. Wir haben diese Aktivität alle unterstützt. Jetzt geht es kurzfristig aber erstmal um etwas Ähnliches wie bei unserem nationalen Impfstab oder unserer Taskforce Impfstoffe, die wir ja auch gebildet haben. Und wir werden auch sehr eng mit der europäischen Ebene zusammenarbeiten. Also wie können wir Produktionskapazitäten entlang der gesamten Lieferkette auch autark sozusagen möglichst innerhalb der Europäischen Union schaffen, um Impfstoffe produzieren zu können. Wir haben dann in einem zweiten Punkt darüber gesprochen, wie die Situation der heutigen Impfstoffverfügbarkeit aussieht. Und hier will ich nochmal darauf hinweisen, ich habe das an anderer Stelle schon gesagt, die Vereinigten Staaten von Amerika exportieren keine Impfstoffe, Großbritannien auch zumindest sehr, sehr wenig, während die europäischen Produktionsanlagen Impfstoffe nicht nur für die Europäische Union produzieren, sondern auch für andere Teile der Welt, für Lateinamerika zum Beispiel, für Singapur, für Kanada und für andere Staaten auf der Welt. Das ist auch okay, solange sich die Firmen an die versprochenen Verträge halten, die die Europäische Kommission mit den Firmen verabschiedet hat. Wir haben des Weiteren gesprochen über die Länder, die sich aus eigener Kraft gar keine Impfstoffe leisten können. Dazu ist die COVAX-Fazilität ja das geeignete Instrument. Dort wird durch Gavi Impfstoff bestellt. Deutschland hat als einer der größten Zahler dort auch jetzt neulich nochmal beim G7-Gipfel 2 Milliarden zusätzliche Euro eingezahlt. Und wir sind sehr froh, dass heute die ersten Lieferungen auch beginnen konnten nach Afrika. Heute Ghana, dann kommt Côte d'Ivoire. Also Schritt für Schritt wird Afrika jetzt auch mit Impfstoffen versorgt. Dennoch hat der französische Präsident Emmanuel Macron den Vorschlag gemacht, auch noch einmal aus der G7 heraus, und das haben wir heute auch in der Gruppe der Mitgliedstaaten der Europäischen Union diskutiert, nochmal zusätzliche Impfdosen auch abzugeben, um gerade auch das medizinische Personal in Afrika impfen zu können. Wir werden darüber auch in Deutschland sprechen, wobei der Zeitpunkt noch nicht feststeht, an dem wir das genau machen werden. Ein Punkt, der heute eine Rolle gespielt hat, waren die Grenzkontrollmaßnahmen und die Sicherung des freien Warenverkehrs. Ich habe für Deutschland erklärt, dass wir uns in bestimmten Fällen, und da sind wir nicht die Einzigen, gezwungen sehen, auch bestimmte Beschränkungen einzuführen, wenn es entweder Hochinzidenzgebiete oder Mutationsgebiete gibt, dass wir aber alles daran setzen, den freien Warenverkehr auch möglich zu machen und auch die Pendler arbeiten zu lassen. Aber das erfordert dann natürlich zusätzliche Sicherheiten, wie zum Beispiel Tests und Ähnliches. Wir haben über das Thema der zusätzlich jetzt zur Verfügung stehenden Selbsttests gesprochen. Die Europäische Agentur ECDC hat ja Bewertungen für die Antigen-Schnelltests bereits vorgenommen. Und ich habe darum gebeten, dass wir auch qualitative Bewertungen durch die ECDC von den Selbsttests bekommen. Denn hier haben wir noch sehr wenig Wissen. Die ersten drei Tests sind zugelassen. Die Hersteller geben eine ähnliche Qualität an wie der Antigen-Schnelltest. Aber ob das wirklich auch den Erfahrungen entspricht, da gibt es verschiedene Studien, da brauchen wir noch mehr Evidenz. Ein Punkt, der wichtig war noch, als letzter Punkt, war der digitale Impfnachweis. Hier sind sich alle einig, dass wir so etwas brauchen. Die technischen Vorarbeiten sind gemacht worden durch die Kommission, die dann ermöglichen, und auch mit den Mitgliedstaaten zusammen bereits im Januar, das muss jetzt umgesetzt werden, damit daraus ein Gateway, also sozusagen ein Zugang der und eine Kompatibilität der verschiedenen nationalen digitalen Impfausweise entstehen kann. Wir haben uns in Deutschland ja entschieden, dass wir einen solchen nationalen Impfausweis entwickeln. Die Grunddaten dessen, was dieser Impfausweis enthalten muss, sind durch die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten definiert. Und es ist jetzt durch das Bundesgesundheitsministerium eine Vergabe erfolgt und die Europäische Kommission braucht etwa 3 Monate, um die entsprechenden technischen Voraussetzungen auch zu schaffen. Und das wird etwa auch die Dauer sein, die der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angibt für die Entwicklung eines solchen Projekts, sodass wir dann in absehbarer Zeit von sehr, sehr vielen Mitgliedstaaten, ich würde sagen von allen, einen digitalen Impfausweis national entwickelt haben, der über das Gateway der europäischen Ebene dann miteinander kompatibel ist und damit das Reisen mit mehr Informationen innerhalb der Europäischen Union möglich ist und das vielleicht dann auch der Grundstock für Einreisen aus Drittstaaten in die Europäische Union sein wird. Das waren die Themen, über die wir heute gesprochen haben. Eine gute Diskussion, wenn ich daran denke, dass wir vor vielen Monaten überhaupt noch nicht uns mit der Corona-Pandemie beschäftigt haben, dann hat es hier erhebliche Fortschritte gegeben, die natürlich auch zu mehr Kohärenz der Mitgliedstaaten führen.
Die erste Frage kommt von Herrn Blank von dpa.
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben das Thema Schnelltests angesprochen. Können Sie sich vorstellen, dass mit sehr vielen Schnelltests relativ bald Gaststätten, Hotel, Gastronomie, Kultur aufgemacht werden kann, ohne Rücksicht auf die Inzidenzen? Das wäre wichtig. Also würden Sie sich davon der 35 verabschieden, weil man die kaum absehbar schnell erreichen kann?
Also ich bin der Meinung, dass wir jetzt schauen müssen und das muss sehr gründlich gemacht werden, ob wir uns durch ein vermehrtes Testen, auch mit diesen Selbsttests, einen Puffer erarbeiten können, sodass wir in der Inzidenz etwas höher gehen können als 35. Das setzt aber voraus, dass wir erst einmal breites Testen einführen. Das hat für mich 3 Komponenten. Einmal Tests in Schulen und Kindertagesstätten. Zweitens Tests auch vermehrt in Betrieben. Da wird ja zum Teil schon getestet. Und drittens Angebote für Testen der Bevölkerung in Testzentren. Dann brauchen wir genaue Angaben über die Wirksamkeit der Selbsttests im Vergleich zu den Antigen-Schnelltests. Und dann braucht man sicherlich eine Klarheit, ob mit einem solchen vermehrten Testen dann wirklich der Anstieg der Infektionen gestoppt werden kann. Und das wissen wir ja nicht. Wir sind im Augenblick sozusagen in einem leider leichten Ansteigen, manchmal auch etwas größeren Ansteigen, aber wir können es noch nicht genau absehen. Aber das spricht sehr, sehr vieles dafür, dass das der Einfluss der britischen Mutation ist. Und deshalb können wir sozusagen den Puffer, müssen wir erstmal erforschen, also oder Erfahrung sammeln, ob dieser Puffer wirklich wirkt. Und deshalb ist, kann es nicht so sein, dass wir erst die Öffnung definieren und anschließend mal gucken, ob das Testen uns hilft. Das wäre aus meiner Sicht zu gefährlich. Das heißt, man wird weder auf Inzidenzen generell verzichten können, noch kann man sofort öffnen, sondern man muss erst einmal jetzt dieses vermehrte Testen, was in der Tat uns eine neue Option bietet, auch durch diese Selbsttests, und durch die Verfügbarkeit der Antigen-Schnelltests auf dem Markt in hoher Stückzahl. Das muss jetzt erst eingeführt werden, geschaut werden, welche Wirkung das hat. Und dann kann man überlegen, ob wir damit eben auch etwas mehr Freiraum zum Öffnen haben, aber nicht unter Verzicht auf jegliche Inzidenz. Und ich will auch ganz deutlich sagen, dass jetzt nicht alle Schritte auf einmal gemacht werden können. Die Bitte war und die berechtigte Erwartung war, wie ich es auch sage, dass wir Pakete schnüren aus den verschiedenen Strängen, die wir haben, wo müssen wir was lockern, Kontaktbeschränkungen, Schule, Hochschule, Berufsschule und den Bereichen Geschäfte, Restaurants, Hotels, Kunst und Kultur und Sport. Da kann man nicht immer nur einen Strang berücksichtigen, sondern muss vielleicht auch mehrere Stränge miteinander verbinden zu Paketen. Aber zwischendurch, zwischen einem Öffnungsschritt und dem nächsten, muss immer eine zweite Zeitspanne liegen, in der ich überprüfe, ob ich weiter die Kontrolle über das Infektionsgeschehen behalte, was dann etwas einfacher sein kann, wenn ich auch breite Testmöglichkeiten habe.
Andreas Rinke, Reuters.
Und natürlich wird das Impfen Woche für Woche natürlich jetzt dann auch mehr Einfluss haben, aber das ist im Augenblick noch zu wenig.
Frau Bundeskanzlerin, ich muss noch mal nach den Grenzen fragen. In Frankreich, in der Region Moselle, breitet sich ja das in Südafrika festgestellte Virus sehr stark aus. Sind Sie dafür, dass man Moselle als Virusvariantengebiet einstuft? Und halten Sie Grenzkontrollen dann nach dem Vorbild Tschechien und Tirol auch an der französischen Grenze für unabwendbar?
Grenzkontrollen stehen zurzeit nicht auf der Tagesordnung. In Tschechien und Österreich war es ja so, dass die jeweiligen Landesregierungen sich das ausdrücklich erbeten haben vom Bund. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Die Region Moselle sucht mit dem Saarland und Rheinland-Pfalz ganz bewusst Absprachen. Die französische Seite hat ja heute auch schon bestimmte Einreisebedingungen definiert. Man kann Definitionen für Pendler machen. Der Krisenstab wird sich damit nochmal befassen, in welcher Form dort eine Einstufung erfolgt. Aber Grenzkontrollen stehen nicht auf der Tagesordnung. Aber, wie bitte? Ja, das Wort macht der Krisenstab. Dem kann und will ich nicht vorgreifen.
So, wir haben Zeit für eine weitere Frage. Michaela Küfner, Deutsche Welle.
Frau Bundeskanzlerin, Impfzertifikate sind ja auch nichts anderes als Erleichterungen für Geimpfte. Im nationalen Kontext haben Sie das ins Verhältnis gestellt, zu wie vielen Menschen überhaupt schon ein Impfangebot bekommen haben und haben solche Erleichterungen ausgeschlossen, solange nicht genügend Menschen ein Impfangebot bekommen haben oder geimpft sind. Können Sie definieren, was genügend in dem Sinne bedeutet, damit diese Menschen auch in Deutschland dann Erleichterungen bekommen? Und sagen Sie, mit dem 3-Monats-Zeitraum können Sie garantieren, dass bis zu den Sommerferien solche Impfzertifikate für Reisen zur Verfügung stehen?
Also die Erwartung ist schon, dass bis zum Sommerzeitraum das fertig ist. Ich bin keine technische Programmiererin, also deshalb kann ich auch das nicht garantieren, genauso wenig wie ich Impfstofflieferungen garantieren kann. Aber die politische Vorgabe ist, dass man das in den nächsten Monaten erreicht. Ich habe ja von 3 Monaten gesprochen. Und deshalb glaube ich, dass auch alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union daran arbeiten, das in einer endlichen Zeit zu schaffen. Alle haben heute darauf hingewiesen, dass das zurzeit bei der geringen Durchimpfung der Bevölkerung gar nicht das Thema ist, aber man muss sich ja vorbereiten. Und es geht auch nicht darum, dass der Impfpass sozusagen das Einzige ist. Es wurde darüber gesprochen, dass Kinder zum Beispiel ja noch gar keine Zulassung zum Impfen haben. Das heißt, es kann so wie heute ein Test verlangt werden, aber es kann ein Impfpass auch eine zusätzliche Information sein. Und ihn zu haben, ist für die Zukunft auf jeden Fall richtig. Das heißt aber nicht, dass nur reisen darf, wer einen Impfpass hat. Darüber sind überhaupt noch keine politischen Entscheidungen getroffen. Ich kann aber keine Entscheidung treffen, wenn ich einen Impfpass gar nicht entwickelt habe. Und deshalb glaube ich, dass es richtig ist, dass man das tut. Dankeschön und einen schönen Abend noch.